SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Kampf gegen Big Tech. Nachdem er mehrfach selbst zensuriert worden ist, greift US-Präsident Trump Twitter an per Dekret.
Hier wird wieder ein anderes Thema genutzt, um zu skandalisieren und damit auch ein bisschen abzulenken»,
sagt der Politologe im Rendezvous. Renault streicht insgesamt 15.000 Stellen. Nur ein Werk trifft es in Frankreich. Die Gewerkschaften sprechen trotzdem von sozialem Kahlschlag. Sexsalons dürfen öffnen in der Schweiz, wenn Freier und Sexworkerin etwas Abstand halten. So die Theorie. Wir zeigen die Praxis. Eine deutsche Tochtergesellschaft bekommt in Corona-Zeiten Schweizer Staatshilfe. Warum das im Fall der Swiss gerechtfertigt sei, erklärt Swiss-CEO Thomas Klür bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Und damit gleich zum Nachrichtenüberblick. Und der beginnt mit einer Seltenheit, einem Entscheid zur Verwahrung eines Täters. Bitte, Michael Wettstein.
Im Fall eines Doppelmords, der sich 2013 in Spiez ereignet hatte, kommt es nun doch zu einer Verwahrung. Das hat das Berner Obergericht entschieden, nachdem es diese Frage nochmals beurteilen musste. Der Mann, der nun verwahrt wird, hatte zusammen mit seinem Sohn den Leiter eines Kinderheims und dessen Partnerin mit Messerstichen getötet. Vor 3 Jahren hatte das Berner Obergericht eine Verwahrung noch abgelehnt. Das Bundesgericht entschied dann aber, dass dies nochmals geprüft werden müsse, wegen eines unvollständigen psychiatrischen Gutachtens. Der Sohn war zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Rund um Preisabsprachen von Bauunternehmen im Kanton Graubünden ist ein weiterer Vergleich abgeschlossen worden. Insgesamt erhalten der Kanton Graubünden und Gemeinden von Bauunternehmen und Baumeistern damit 9 Millionen Franken, wie die Regierung mitteilt. Mit einem Unternehmen sei kein Vergleich zustande gekommen. Die Regierung will dieses deshalb für mehrere Jahre von allen öffentlichen Aufträgen des Kantons ausschließen. Im vergangenen Jahr hatte die Wettbewerbskommission WEKO mehrere Bauunternehmen gebüßt mit insgesamt 11 Millionen Franken. Laut WEKO haben sich Unternehmen im Kanton Graubünden während Jahren abgesprochen. Sie legten die Offertpreise fest und wer den Zuschlag erhalten soll. Der Flughafen Lugano-Agno wird ab dem 1. Juni direkt von der Stadt Lugano als Konzessionsinhaberin betrieben. Das teilt das Bundesamt für Zivilluftfahrt mit. Es hat für die Weiterführung des Betriebs unter der neuen Leitung grünes Licht gegeben. Der Tessiner Flughafen kämpft seit dem Grounding der Airline Darwin Ende 2017 mit großen finanziellen Schwierigkeiten. Die bisherige Betreiberin Lugano Airport SA musste im April Insolvenz anmelden. Der Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse, Heinz Karrer, schlägt vor, die Corona-Schulden aus dem normalen Bundeshaushalt auszugliedern. Im Interview mit Tamedia-Zeitungen rät er zu einem Schuldenabbau über 30 Jahre. Finanzieren ließe sich dieser Abbau laut Karrer durch Kreditreserven im Bundesbudget und durch außerordentliche Einnahmen sowie durch die Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Die Corona-Schulden werden auf 30 bis 50 Milliarden Franken geschätzt. Er war jahrzehntelang eine prägende Stimme in den Sportsendungen des Schweizer Radios. Nun ist Bruno Gallica im Alter von 89 Jahren gestorben. Er erlag den Verletzungen, die er bei einem Selbstunfall erlitten hatte, wie seine Familie mitteilte. Vor seiner Karriere als Radiomann profilierte sich Bruno Gallica als Leichtathlet. An Europameisterschaften gewann er 2 Bronzemedaillen. Das Wetter: heute Nachmittag bleibt es meistens sonnig, nur im Süden bringen Quellwolken vereinzelt Regen. Morgen ziehen zeitweise Wolken vor die Sonne, in den Alpen und im Süden gibt es lokale Regengüsse. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 19 und 23 Grad. Dazu bläst im Mittelland kräftige Brise.
Nicht zuletzt dank Donald Trump wurde der Kurznachrichtendienst Twitter berühmt. Nachdem aber Twitter kürzlich einem Tweet des US-Präsidenten einen Faktencheck angefügt hat und ihm quasi widersprochen hat, wendet sich Trump nun gegen das Unternehmen. Mit einem Dekret will er den Betreibern weniger Spielraum geben, gegen bestimmte Inhalte vorzugehen und Klägern mehr Möglichkeiten, gegen Twitter zu klagen. US-Präsident Trump sagt, es gehe um den Schutz der Meinungsfreiheit und der Demokratie. Große Online-Plattformen hätten im Moment unkontrollierte Macht und versuchten Ansichten, die ihnen nicht gefielen, zu unterdrücken, zum Beispiel konservative Ansichten. Politische Gegner werfen Donald Trump vor, er betreibe damit Wahlkampf. Frage an den Politologen Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut in Berlin. Was bezweckt der US-Präsident Ihrer Ansicht nach mit diesem Dekret?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die hier zusammenkommen. Das erste ist, dass dieser Faktencheck wird von ihm, glaube ich, als Majestätsbeleidigung interpretiert. Er handelt dann immer sehr impulsiv und man kann sich vorstellen, dass er im Weißen Haus getobt hat und gesagt hat, das geht nicht, das kann man so nicht machen. Was können wir hier machen? Seine Administration hat dann gedacht, okay, wir haben wieder ein anderes Skandalthema, was wir jetzt pushen können mit dieser Diskussion um soziale Medien und Meinungsfreiheit, was vielleicht ein bisschen ablenkt von der ökonomischen Diskussion, die momentan in den USA sehr, sehr wichtig wird, mit der Wirtschaftskrise, mit den hohen Arbeitslosenzahlen. Und nächste Woche sollen diese Zahlen eben veröffentlicht werden. Und das würde kein gutes Bild auf die Administration werfen. Und ich glaube hier, das ist nämlich ein gängiges Muster, was wir bei der Trump-Administration sehen, hier wird wieder ein anderes Thema genutzt, um zu skandalisieren und damit auch ein bisschen abzulenken. Denn was passieren würde, wenn er damit durchkommt, was er hier vorhat, dass wahrscheinlich dann als Folge Twitter seinen Account sperren müsste, um nicht angeklagt zu werden.
Hat denn Donald Trump Chancen, überhaupt dieses Dekret durchzusetzen?
Er hat es ja unterschrieben und jetzt werden die Klagen eingereicht und das wird vor die Gerichte gehen. Da geht es ja um ein Gesetz aus Mitte der 1990er Jahren von 1996, was der Kongress verabschiedet hat. Und die Gerichte müssen hier sehen, inwieweit diese Exekutivanordnung legitim ist und sich noch im Rahmen dessen bewegt, was dieses Gesetz vorgibt. Es wird intensiv diskutiert werden für mehrere Wochen und dann kann es eventuell sogar bis zum Supreme Court gehen. Aber ich glaube, dann wird die Exekutivanordnung wieder einkassiert, aber die Diskussion hat eben mehrere Wochen in Anspruch genommen.
Ja, und eben, es ist Wahljahr in den USA unter besonderen Vorzeichen angesichts des Coronavirus. Über 100.000 Menschen sind mittlerweile daran gestorben. Millionen von US-Amerikanerinnen und Amerikanern haben ihren Job verloren. Ist auch Donald Trump daran, die Wiederwahl zu verlieren mit diesen Fakten?
Ja, das wird ganz problematisch für ihn und das sieht man auch in der Handlungsweise der Administration, dass man jetzt massiv darauf drängt, dass die Ökonomie wieder in Gang kommt, dass das Land wieder geöffnet wird, um eben die ökonomischen Schäden dieser Krise nicht ausufern zu lassen. Aber die Zahlen sind desaströs und wenn man weiß, dass ein Präsident in solchen ökonomischen Situationen nur selten wiedergewählt wird, eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass ein Präsident unter solchen Bedingungen wiedergewählt wird, kann man die Nervosität verstehen. Also nicht nur das Krisenmanagement in dieser Corona-Krise wird ihm auf die Füße fallen mit den vielen Toten, auch die ökonomische Rezession, vor denen wir jetzt stehen, wird die Wiederwahl für Trump massiv erschweren.
Und da kommt ja jetzt ein weiteres Problem dazu. Also wie spielen denn jetzt diese Unruhen in Minnesota in den Wahlkampf? Die Ausschreitungen der schwarzen Bevölkerung gingen vergangene Nacht ja weiter und jetzt gilt dort auch noch der Notstand.
Ja, da wird sich zeigen müssen, inwieweit sich dieser Protest stabilisieren kann und sich über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen hinziehen wird. Dann müssen sich die Politiker, da müssen sich die Kandidaten beider Parteien, Biden und Trump, eindeutiger positionieren und Stellung nehmen. Dann müssen auch Konsequenzen gezogen werden aus dem, was da passiert ist. Das Thema ist nicht neu, das beschäftigt die USA, also Polizeigewalt gegen Afroamerikaner schon seit Jahren, Jahrzehnten. Beide Parteien haben aber Schwierigkeiten momentan mit diesem Thema umzugehen. Trump, weil er sowieso wenig Unterstützung in der afroamerikanischen Gemeinschaft hat, aber auch Biden hat sich bislang fragwürdig verhalten in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ich glaube schon, dass Rassismus und Polizeigewalt jetzt wieder als Thema auch nach oben auf die Agenda rücken werden.
sagt Christian Lammert. Er lehrt als Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Übrigens hat Twitter jetzt einen weiteren Tweet des Präsidenten mit einem Warnhinweis versehen. Das ist jetzt also das dritte Mal. Rendezvous, das ist Ihr Kompass im Nachrichtendschungel und das haben wir noch für Sie vorbereitet. Vollbremsung bei Renault. Das schon vor Corona verschuldete Unternehmen versucht sich zu retten mit Stellenabbau, massivem Stellenabbau. Sex im Bordell geht mit Mundschutz und einer Armeslänge Abstand, sagt der Bundesrat. Und wer bitte soll das kontrollieren? Hallo, uns gibt's auch noch. Das Klimawissenschaftsgremium erinnert Bundesrätin Simonetta Sommaruga an seine Beratungsaufgabe. Aufräumen nach Corona. Wie und wie schnell soll der Bundesrat die Schulden tilgen? Seltene Uneinigkeit im Siebner-Gremium. Und rote Rezepte für ein grüneres Genf. Oder wie die Genfer Stadtregierung Autofahrer ausbremst. Frankreichs größter Autokonzern Renault will sich mit einem Sanierungsplan aus der Verlustzone bringen. Dabei will er mehrere Werke neu organisieren oder schließen und weltweit 15.000 Stellen streichen. Der Bericht von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Das Ziel sind Einsparungen von jährlich 2 Milliarden Euro. Erreichen will Renault dies durch straffere Strukturen, Abbau der Produktionskapazität und eine Konzentration auf profitable Modelle. Im vergangenen Jahr hat der Konzern weltweit noch 4 Millionen Fahrzeuge produziert. 2024 sollen es noch 3,3 Millionen sein. Darum stellt Renault den geplanten Ausbau seiner Werke zurück, zum Beispiel in Marokko, Rumänien oder Russland. Auch Werke in Frankreich will Renault neu organisieren. Geplant ist der Abbau von 4.600 Stellen. Ohne Entlassungen, sagt die Konzernleitung, Abgänge würden nicht mehr ersetzt. Betroffen sind 4 Werke, davon will Renault eines schließen, die anderen werden umgebaut, zum Beispiel die Fabrik in Flins in der Region Île-de-France. Flins ist eines der großen Werke in Frankreich, wo Renault seit Anfang der 50er Jahre produziert. Nun soll die Fabrik zum Recyclingwerk umgerüstet werden. Wie viele da heute 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter später dort Arbeit finden, ist offen. Denn konkrete Maßnahmen wird Renault frühestens im Herbst vorlegen und bis dahin mit den Gewerkschaften verhandeln. Die Gewerkschaften halten den Plan für nicht ausgeglichen. Er treffe die Konzernteile in Frankreich stärker als jene im Ausland. Das Thema ist sensibel. Bei der Präsentation des staatlichen Hilfsprogramms für die Autoindustrie hatte Präsident Macron Anfangswoche auch die Rückverlagerung der Produktion nach Frankreich gefordert. Vor allem bei zukunftsträchtigen Technologien wie der Produktion von Elektromobilen, wo sich Renault verstärken will. Bei Renault hat die Regierung neben dieser Rückverlagerung der Produktion auch einen sozialverträglichen Sanierungsplan gefordert. Ihr Wort hat Gewicht. Frankreich ist mit einem Anteil von 15% nicht nur ein wichtiger Aktionär. Der Konzern möchte vom Staat zudem einen Kredit von 5 Milliarden Euro, um Liquiditätsprobleme zu überbrücken.
Daniel Voll. Vieles wird wieder erlaubt sein in der Schweiz ab dem 6. Juni, auch käufliche Sex. Es sei wichtig, auch Bordelle wieder zu öffnen, sagte Bundesrat Alain Berset. Denn wenn sie geschlossen seien, heiße das nicht, dass das Gewerbe verschwunden sei.
C'était relativement important aussi pour nous de pouvoir les réouvrir, parce que quand ils sont fermés, ça veut pas dire que les activités ont disparu.
Dass sie wieder arbeiten dürfen, ist für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter eine Erleichterung. Aber die Schutzbestimmungen, die Liebe auf Distanz, stellt sie vor Herausforderungen. Samuel Buri berichtet.
Der Druck war groß von Sexarbeiterinnen und Beratungsstellen auf den Bundesrat. Und auch von Seiten der Klienten, erzählt diese Domina aus dem Raum Bern.
Also ich habe tagtäglich E-Mails, WhatsApp-Anrufe bekommen und die haben mir immer wieder gesagt, sie vermissen mich und Druck war da.
Bald ist Sexarbeit wieder erlaubt, jedoch mit Kontaktangaben und, wenn es länger als 15 Minuten geht, auch mit Maske. Das schreibt der Bund so vor. Doch Nachfragen im Milieu ergeben, noch weiß kaum jemand, wie man die neuen Regeln umsetzen wird. Das bestätigt Nathalie Schmidhauser vom Nationalen Zusammenschluss der Beratungsstellen für Sexarbeitende.
Ja, die Verunsicherung ist tatsächlich groß. Wir haben zahlreiche Anfragen von verschiedenen Akteuren, also Sexarbeitende, Betriebe, auch die Polizei. Und es stellt sich halt jetzt die Frage, welches Schutzkonzept, welche Maßnahmen, wie müssen wir es umsetzen?
So existieren beispielsweise zwei unterschiedliche Schutzkonzepte, eines aus der Westschweiz, eines aus der Deutschschweiz. Vor allem aber gibt es keine Branchenorganisation, keinen Verband wie etwa bei Coiffeuren oder Seilbahnen. Das Bundesamt für Gesundheit schreibt dazu, für die Informationen zu Schutzmaßnahmen seien die verschiedenen Organisationen zuständig, welche sich um die Branche kümmern, respektive mit ihr zusammenarbeiten würden. Also die Beratungsstellen. Fragen wir nach. Sex mit Maske, das kann für gewisse vielleicht seinen Reiz haben. Doch eine Registration mit Name und Telefonnummer im anonymsten Gewerbe der Welt? Durchaus möglich, findet Frauenberaterin Schmidhauser.
Also ich denke, das ist realistisch. Wenn das obligatorisch ist, kann das durchgesetzt werden. Aber natürlich erfordert es ein Umdenken, also auf beiden Seiten.
Immerhin hätten Sexarbeiterin und Klient Interesse am Schutz der eigenen Gesundheit. Trotzdem, Konkurrenz und Preisdruck im Milieu führen dazu, dass Sex auch ohne Kondome praktiziert wird. Ist es da nicht naiv zu glauben, dass man in der Branche die Corona-Regeln einhält? Das Bundesamt für Gesundheit schreibt, selbstverständlich gebe es auch Fälle, in welchen die Maßnahmen nicht eingehalten würden. Trotzdem erlaube die aktuelle Lage die Lockerungen auch in der Erotikbranche. Aus Sicht der Beratungsstellen ist vor allem elementar, dass die Sexarbeit wieder legal wird.
Weil dann eben auch Fachstellen, Sozialarbeiterinnen, die sind ja vor Ort auf verschiedenen Straßenstrichen in der Schweiz und können jetzt auch eben nicht nur Kondome, sondern Handschuhe, Masken, Desinfektionsmittel und so weiter verteilen, weil diese Dinge sind ja auch zu teuer für viele Sexarbeiter, die können sich gar nicht leisten.
Dank der Legalisierung wird zudem die finanzielle Not in der Branche gelindert. Denn das ging ans Eingemachte, sogar bei der Berner Domina, die im Hochpreissegment arbeitet.
Wir wurden ja nicht groß unterstützt und jeder von uns hat immer noch Fixkosten und Rechnungen, die er jeden Monat bezahlen muss. Es wurde Zeit, dass wir auch wieder arbeiten dürfen.
Die Hygieneregeln könne sie gut einhalten. Und die Domina trug schon vor Corona manchmal eine Maske.
Ja, Safer Sex hat heutzutage nochmals eine andere Bedeutung bekommen. Samuel Buri hat berichtet. Zu einem ganz anderen Thema. Es ist quasi das Klimagewissen des Bundesrates, das wissenschaftliche Beratungsgremium mit dem umständlichen Kürzel OCCC. Seit über 20 Jahren berät es den Bundesrat im Hintergrund, was in Klimafragen Sache ist, wo die Forschung steht und was zu empfehlen wäre. Doch seit Bundesrätin Simonetta Sommaruga das zuständige Bundesamt, das UVEC, übernommen hat, gäbe es eine Funkstörung, sagt die Vorsitzende des Gremiums. Darum haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt mit einem Brief bei der Bundesrätin in Erinnerung gerufen. Denn nach der Corona-Krise müsse man sich dringend dem Klima widmen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Dem OCCC gehören 8 prominente Forscher verschiedener Wissenschaftsdisziplinen an. Bereits 2012 habe das Gremium dem Bundesrat gesagt, es brauche eine Strategie, wie die Schweiz ihre CO2-Emissionen bis 2050 auf Null bringen könne, sagt die OCCC-Vorsitzende Altnationalrätin Kathi Ricklin. 3 Jahre später wurde dieses Ziel ins Pariser Klimaabkommen aufgenommen und nun möchte das vorausschauende Beratergremium dem Bundesrat helfen, dieses schwierige Ziel zu erreichen.
Das ist eine Herkulesaufgabe und da wollen wir eigentlich als Think Tank helfen, dieses Ziel zu erreichen.
Eigentlich, denn?
Wir haben keinen direkten Draht mehr zu Bundesrätin Sommaruga, haben mehrmals versucht, ein Treffen mit ihr zu vereinbaren. Das ist uns nicht gelungen.
Sommarugas Departement, das UVEC, will von einer unterbrochenen Leitung nichts wissen. Die Medienabteilung schreibt auf Anfrage von SRF, die Bundesrätin habe Mitglieder des OCCC im November 2019 getroffen und das UVEC arbeite am künftigen Auftrag für das OCCC. Kathi Ricklin und das OCCC wollen eine Stimmung nutzen, die in den letzten Wochen aufgekommen ist. Die Corona-Krise habe gezeigt, zu was die Gesellschaft fähig sei und das könne doch auch fürs Klima gelten. Und der Bundesrat hat, nach anfänglichem Zögern zwar, eine wissenschaftliche Corona-Taskforce eingerichtet, die ihn prominent berät.
Nach dieser Pandemiestarre, in der wir, glaube ich, alle waren, jetzt ist doch eigentlich der Moment, um die Chance zu packen.
Und beim Klimaschutz dringend nötige Schritte vorwärts zu machen. Robert Unterrecker, Mitgründer und Geschäftsführer der Stiftung Zukunftsrat, sieht das ähnlich.
Ich denke schon, dass es jetzt eine günstige Zeit ist, eben weil die Selbstverständlichkeiten sind etwas aufgelockert und eben auch Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbedarf in außerordentlicher Weise haben wir jetzt gesehen, das geht, das können wir.
Unterrecker wirbt seit langem für die Einrichtung von Zukunftsräten bei Bund und Kantonen. Sie sollen prüfen, ob diskutierte Gesetze die Interessen späterer Generationen berücksichtigen. Solche Anliegen haben Auftrieb bekommen durch die Covid-Krise, aber Fortschritte werden nicht automatisch kommen. Das sind sich Robert Unterrecker und Kathi Recklin bewusst. Der Klimaforscher Reto Knutti von der ETH Zürich hat sich als Klimakommunikator einen Namen gemacht. Er sagt es so.
Es ist sicher nicht offensichtlich, dass wir jetzt andere Krisen mit derselben Energie und Effizienz und Solidarität lösen werden können, weil die Probleme im Klimawandel sind eben langfristig und wir sind uns vielleicht einig, was die Fakten sind, aber nicht, wie wir darauf politisch reagieren sollen.
Wie also weiter? Kathi Recklin wünscht sich, dass das Klimaberatergremium des Bundesrats, das OCCC, in Zukunft eine offensivere Rolle einnehmen kann.
Es braucht ein Gremium, das in Ruhe gute Ideen entwickeln kann, vielleicht auch verrückte Ideen, und dann diese Ideen auf den Tisch legt und die politische Debatte auslöst.
In Deutschland hat Kanzlerin Angela Merkel ein Gremium dieser Art zur Seite, den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Dieser Think Tank darf auch Gutachten verfassen, die für die Regierung unangenehm sind und sie medial prominent vermarkten. Bedenkenswert auch für das OCCC, findet Klimaforscher Knutti.
Ich würde sagen, das könnte ein anderes Modell sein, das vielleicht hilft, die Situationen neu zu reflektieren und einzuschätzen.
Vielleicht sieht das ja auch das UWEG von Bundesrätin Sommaruga so, das laut eigenen Angaben gerade die künftige Rolle des OCCC definiert.
Thomas Häusler, Rendezvous 9 Minuten vor 1. Der Kampf gegen das Coronavirus wird teuer. Zwischen 30 und 50 Milliarden Franken zusätzliche Schulden sollen sich bis Ende Jahr beim Bund anhäufen, je nach Prognose. Fragt sich, wie der Schuldenberg abgetragen werden soll und wie schnell. Nicht einmal der Bundesrat ist sich darüber einig. Priscilla Imboden.
Auf der einen Seite SVP-Nationalrat Thomas Matter, stellvertretend für Finanzminister Ueli Maurer. Er sagt zum Thema Schulden:
Diese Schulden, das ist ja eigentlich die Kreditkarte unserer Jungen und der nächsten Generation. Und es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass wir der nächsten Generation nicht diese Schulden hinterlassen.
Matter fordert in einer Motion, dass der Anteil der Nationalbankgewinne, der heute in den Bundeshaushalt fließt, zum Schuldenabbau eingesetzt werden und die Schulden in den nächsten 10 bis 15 Jahren abgebaut werden sollen.
Wenn wir diese zusätzlichen Schulden nicht abbauen in vernünftiger Zeit, dann wäre der Anfang vom Ende einer soliden Finanzpolitik unseres Landes.
Abgesprochen sei das nicht, sagt Matter, aber diese Lösung hat auch Finanzminister Ueli Maurer dem Bundesrat vorgeschlagen. Dem Vernehmen nach stieß er damit auf Widerstand, der Entscheid wurde vertagt. Nationalbankgewinne in den Schuldenabbau zu stecken, sei nicht sinnvoll, sagt Daniel Dorn, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich und Mitglied der Covid-Taskforce des Bundesrates. Denn dann fehle das Geld im Bundesbudget.
Das heißt also, man hat das Problem nicht gelöst, sondern bloß verschoben. Man ist dann immer noch bei der Notwendigkeit, dass man anderswo Ausgaben einspart oder zusätzliche Steuern erhebt.
Die Taskforce empfiehlt, die Corona-Schulden viel langsamer abzubauen, nämlich über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und zwar, indem die nicht ausgeschöpften Budgets der Verwaltung eingesetzt würden, quasi schmerzlos also, Dorn erklärt.
Wir plädieren dafür, dass man auf jeden Fall nicht in Panik ausbricht und denkt, dass die Schweiz nun einen Schuldenstand hat, der für die wirtschaftliche Prosperität und Entwicklung des Landes eine erhebliche Behinderung darstellt.
Die Krise dürfte andauern, so die Ökonomengruppe, und es sei unklug, in Krisenzeiten zu sparen, denn das schade der Konjunktur. Noch einen Schritt weiter geht Cédric Thie, Wirtschaftsprofessor am Institut für internationale Studien der Universität Genf. Er sagt, Sparen sei nicht nur schädlich, sondern absolut unnötig. Denn Schulden kosteten bei Nullzinsen nichts und die Schuldenquote sinke mit dem Wirtschaftswachstum automatisch.
Donc ma proposition, c'est de s'endetter et puis de garder la dette stable par la Suisse, et elle va naturellement se stabiliser.
Sein Vorschlag sei, gar nicht sparen. Die tiefen Zinsen seien ein langfristiger Trend, ebenso, dass es wieder Wirtschaftswachstum geben werde nach der Krise, so Thie.
Donc je pense pas que ce soit une bonne utilisation de l'argent. On pourrait, au lieu de payer la dette, soit faire d'autres dépenses, soit, pourquoi pas, baisser les impôts.
Das Zurückzahlen der Schulden sei kein guter Einsatz des Geldes. Es sei besser, damit andere Ausgaben zu finanzieren oder die Steuern zu senken. Ohnehin sei es nicht sinnvoll, die Staatsschuld auf Null zu senken, denn Staatsschulden seien eine Art Infrastruktur des Finanzmarktes. Sie böten sichere Anlagen, die nachgefragt würden.
Une question, je pense qu'on devrait se poser en Suisse, c'est de se dire, mais à long terme, quelle est la dette qu'on veut par rapport au PIB?
Es brauche eine Debatte darüber, wie hoch die Schweizer Staatsschuld langfristig sein solle, sagt Cédric Thie von der Universität Genf. Das Thema des Umgangs mit den Corona-Schulden wirft also weitere grundsätzlichere Fragen auf. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Kein Wunder hat der Bundesrat das Thema vertagt und will Ende Juni vorschlagen, wie und bis wann er sie abbauen will.
Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden. Die Corona-Schulden des Bundes, wer wird sie bezahlen? Werden die Steuern steigen? Antworten gibt die neue Folge unseres Podcasts «Einfach Politik» online auf srf.ch/audio oder über jede gängige Podcast-App. Wer in der Stadt Genf arbeitet, soll möglichst das Velo nehmen und nicht das Auto. Damit wollen die Behörden Staus verhindern. Denn sie gehen davon aus, dass viele Leute den öffentlichen Verkehr meiden aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. In den vergangenen Wochen wurden deshalb ganze Autofahrspuren gestrichen und für das Velo reserviert. Das allerdings passt in Genf nicht allen. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Vormittags auf dem Quai du Mont Blanc in Genf. Hier stehen Luxushotels an bester Lage mit Blick auf den See und neu ist hier eine Autospur verschwunden, damit es mehr Platz für die Velos gibt. Auch Silva ist hier unterwegs zur Arbeit. Er ist begeistert, das sei sicherer.
C'est vraiment admirable, c'est beaucoup plus sécurisant, avec un grand gain de temps. Bravo en tout cas à l'organisme qui a pris ça en charge, c'est vraiment très sécurisant pour les cyclistes.
Anders sieht das Thierry. Auch er radelt seit langem mit dem Velo zur Arbeit. Die Stadt habe übertrieben und das sage er als Velofahrer.
C'est une aberration. Ça prend toute la place pour les voitures. C'est un cycliste qui dit ça, mais...
In Genf wurden über 7 Kilometer neue Velowege markiert, oftmals auf Kosten der Autospuren. In der Innenstadt gibt es sogar eine exklusiv für Velos und Busse reservierte Spur von 7 Metern Breite. Das dürfte Rekord sein in der Schweiz. Keine Freude daran hat Jimmy, der gerade Waren aus einem Lieferwagen auslädt. Das macht überhaupt keinen Sinn, auf den großen Boulevards nur noch eine Spur den Autos zu lassen und daneben einen 3 Meter breiten Veloweg zu haben. Dass die neuen Velostreifen so kontrovers diskutiert werden, hat auch mit dem Vorgehen von Stadt und Kanton zu tun. Die Velowege wurden einfach durchgesetzt, ohne Rekursmöglichkeit. Das ist rechtmäßig, weil sie vorerst nur für 60 Tage befristet sind. Zwar wurden sie an Orten erstellt, an denen seit Jahren neue Velowege geplant werden. Mittelfristig braucht es aber eine Baubewilligung dafür. Aber steigen wirklich mehr Leute auf das Velo um? Gesicherte Zahlen dazu gebe es noch nicht, sagt Nicola Betti, Leiter Verkehr der Stadt Genf. Doch die Reaktionen seien gemischt. Die neuen Velowege werden genutzt und wir verzeichnen bisher keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr.
Et puis on n'a pas d'impact vraiment négatif sur la circulation.
Der Verkehr hat aber wohl noch nicht das Volumen vor Corona erreicht. Und Genfs Argumentation mit dem Coronavirus für mehr Velowege ist bislang einzigartig in der Schweiz. Keine Freude daran hat etwa die Genfer FDP. Deren Präsident Bertrand Reisch hat grundsätzlich nichts gegen mehr Veloverkehr. Ihn stört aber die Art, wie die Wege eingeführt wurden.
Mais pour autant, on peut pas oublier que
Man darf nicht vergessen, manche Leute brauchen das Auto und hier sind die Regeln zu beachten. Wir sind in einem Rechtsstaat und nicht in einer Bananenrepublik. Und es braucht nun eine richtige Verkehrsplanung. Die Gegner der Velospuren sind jedoch in der Minderheit. Eine Petition zur Abschaffung der Spuren hat bislang 7'000 Unterschriften. Eine andere zum Beibehalt wurde gestern mit 17'500 Unterschriften abgegeben. Auch in anderen Städten in der Westschweiz tut sich etwas. Wöwe hat seine Seepromenade für Autos bis Ende Oktober geschlossen und in Lausanne sind die wichtigsten Boulevards am Seeufer bis Ende September jedes Wochenende autofrei. Beim Langsamverkehr habe es einen Paradigmenwechsel gegeben, sagt Patrick Gerard, Professor für Geographie an der Universität Lausanne.
Oui, on commence à le voir avec un peu de retard par rapport à la Suisse alémanique. Si on se rappelle de la votation.
Die Westschweiz ist zwar etwas verspätet beim Langsamverkehr, aber hier wurde dem Bundesbeschluss über Velowege bei der nationalen Abstimmung vor 2 Jahren deutlicher zugestimmt. Man will aufholen und vorwärts machen bei den Velowegen.
Il y a la volonté d'avoir de meilleures infrastructures cyclables.
Und trotz der Revolution in Genf, im Vergleich zu Bern, Winterthur oder Basel, sind in Genf anteilsmäßig etwa halb so viel Velofahrer unterwegs. Die Romandie bewegt sich also, hat aber immer noch Aufholbedarf.
Aus Genf, Andreas Stüdli. 13 Uhr. Zur Erinnerung, die Swiss ist trotz Schweizer Kreuz auf der Heckflosse eine Tochter der deutschen Lufthansa. Und während in Deutschland noch nicht klar ist, ob Lufthansa von der deutschen Regierung 9 Milliarden Euro bekommt, ist die Lage für die Swiss in der Schweiz geklärt. Das Tagesgespräch über die Zukunft der Swiss und der Luftfahrt generell mit Swiss-Chef Thomas Glür gibt's hier im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Bitte, Michael Wettstein.
Die Schweizer Fußballsaison wird mit Geisterspielen fortgesetzt. Dies haben die Vertreter der 20 Profiklubs der Swiss Football League beschlossen. Die Super League startet am 20. Juni wieder, die Challenge League einen Tag früher. Der französische Autohersteller Renault will weltweit 15.000 Arbeitsplätze abbauen. Das Werk in Choisy-le-Roi bei Paris wird komplett geschlossen. Der Mann, der 2013 in Spiez zusammen mit seinem Sohn 2 Menschen mit Messerstichen getötet hatte, wird nun doch verwahrt. Das Berner Obergericht hat sein ursprüngliches Urteil revidiert, nachdem es vom Bundesgericht zurückgewiesen wurde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.